Auch wenn die Schlagzeilen derzeit eher von den Kriegen im Nahen Osten und der Ukraine oder den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA bestimmt werden, ein zentrales Thema der internationalen Politik ist und bleibt China. Die Beziehungen zum Westen, vor allem den USA, sind angespannt. Gerade gab es im Pazifik das US-geführte weltgrößte Seemanöver RIMPAC. Zum ersten Mal übrigens war auch die Bundesmarine beteiligt. Der chinesische Botschafter wurde ins Auswärtige Amt in Berlin einbestellt. Der Vorwurf lautete, China habe eine Bundesbehörde ausspioniert. Und sowohl die USA als auch die EU haben Strafzölle auf chinesische Produkte wie Elektroautos verhängt. Angeblich verletzt China internationale Handelsregeln. Über Chinas Rolle im Spiel der Weltmächte, die deutsche China-Politik und die Chancen und Risiken der Wirtschaftsbeziehungen mit China will ich jetzt im Telepolis-Podcast mit Thomas Bonschab sprechen. Er ist seit 20 Jahren unternehmerisch in und mit China tätig, leitet ein Beratungsunternehmen für Firmen, die im China-Geschäft aktiv sind, und er betreibt gemeinsam mit dem früheren Chef des Hamburger Giga-Instituts, Robert Kappel, den Blog Weltneuvermessung. Wie der Name schon sagt, geht es dort um die Verschiebung des globalen Kräfteverhältnisses, vor allem in Richtung China. Schönen guten Tag, Herr Bonschab.
Guten Tag, Herr Ringe.
Woran kann man denn messen, wie sehr sich das Kräfteverhältnis mittlerweile zugunsten Chinas verschoben hat?
Ich glaube, das Beste ist, wenn man versucht, in dieser Hinsicht mal nicht auf die Tagespolitik zu schauen, sondern sich die großen Megatrends ansieht. Und dann kann man erkennen, wie sehr China eigentlich an Bedeutung gewonnen hat in den letzten Jahren. Wenn man blickt auf die Situation in den 1950er Jahren und auch 70er Jahren auch noch, dann war das wirtschaftliche Epizentrum, also da, wo das meiste GDP generiert wurde, irgendwo zu verorten in der Mitte des Atlantiks, natürlich mit dem großen Ziehfaktor der Vereinigten Staaten und Europa. Und seither ist das Kräfteverhältnis, also die wirtschaftliche Kräfteverhältnis, kontinuierlich nach Osten gewandert. Heute schon deutlich entfernt von Europa, und Projektionen, die sicherlich nicht ganz unkompliziert sind, aber Projektionen sagen voraus, dass in den 2050 das Epizentrum irgendwo im Grenzbereich zwischen China und Indien liegt. Und wenn man um diesen Punkt, wo auch immer er sich dann genau befinden wird, einen nur kleinen Kreis zieht von etwa 4000 Kilometern, dann hat man innerhalb dieses Punktes mehr Menschen, des Kreises mehr Menschen als außerhalb des Kreises. Und diese Menschen, die beanspruchen momentan eine sehr starke Rolle in der Gestaltung der Weltordnung.
Aber die Wirtschaftsleistung ist ja nur ein Faktor, an dem man das messen kann. Es gibt ja viele Abhängigkeiten nach wie vor, zum Beispiel vom Weltwährungssystem, das dollarbasiert ist. Da versuchen die Chinesen auch im Bündnis mit anderen sich abzukoppeln, eigene Zahlungssysteme aufzubauen. Wie weit ist man denn damit bislang gekommen?
Diese Prozesse stehen sicherlich noch am Anfang, aber es ist bemerkenswert, wie sehr sich Länder zusammenschließen, also erst über die BRIC 2006, dann über die BRICS mit Südafrika und jetzt sogar mit dem letzten, in diesem Jahr geschlossenen BRICS-Plus-Bündnis. Länder, die eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun haben, die aber alle eines verbindet, nämlich Alternativen zu dem US-amerikanisch geführten oder westlich geführten Finanzsystem zu binden. Und das sind alles noch Anfangsbewegungen, aber man darf sich da nichts vormachen. Das nimmt momentan sehr stark an Fahrt auf und wird sicherlich so manche finanzarchitektonische Frage verändern in den nächsten Jahren.
Es gibt diese berühmte Belt and Road Initiative, auch als neue Seidenstraße bekannt. Ich kann mich an Gespräche erinnern mit Politikern vor wenigen Jahren noch in Deutschland, die lächelten da so ein bisschen drüber. Sagten viel Gedöns, wenig dahinter. Und wenn, dann diktieren die Chinesen anderen Ländern die Bedingungen für die Partnerländer, sei das nicht von Vorteil. Trotzdem läuft diese Geschichte weiter. Wo steht man da im Moment?
Die Belt and Road Initiative hatte seine höchsten Finanzierungsausgaben sicherlich vor ungefähr 5 oder 6 Jahren. Es ist ein bisschen nüchterner geworden, was auch der insgesamt globalen Abkühlung der Wirtschaft geschuldet ist. Also auch China kann nicht mehr ganz so viel investieren, wie sie das vorher getan haben. Aber nichtsdestotrotz auch da wieder, man muss aufpassen im Westen, sich solche Prozesse nicht klein zu reden und sich darüber frühzeitig lustig zu machen, weil es sind tatsächlich Versuche, der Alternativen zu schaffen zu der Investitionsmethode, die wir gewohnt sind und die natürlich vom Westen her gesteuert werden. Also das ist ein ganzes Paket an Maßnahmen, die da stattfinden. Da gehören sicherlich Prozesse zur Enddollarisierung des Zahlungssystems dazu, Alternativen zum SWIFT-System, aber auch die Gründung neuer Institutionen, wie zum Beispiel die Asian Infrastructure Investment Bank oder die New Development Bank als Alternativen zu den UN-Einrichtungen. Also ich persönlich meine, man sollte das sehr genau beobachten und sich darüber lustig zu machen, ist nie ein guter Ratgeber.
Natürlich muss man auch über das militärische Kräfteverhältnis reden. Da sind die Amerikaner nach wie vor dominant. Aber China rüstet massiv auf. Wohin wird da die Reise gehen? Wollen die Chinesen so stark werden wie die USA oder noch stärker? Gibt es eine Militärdoktrin, die dahinter steckt?
China beansprucht mehr Gestaltungsmacht und das drückt sich auch im militärischen Aufrüsten auf. Allerdings muss man dazu sagen, China ist momentan noch einen ganz großen Abstand zu den Vereinigten Staaten. Genau genommen, alle Länder haben einen großen Abstand zu den Vereinigten Staaten. Man braucht sich nur die Zahl der Flugzeugträger anzuschauen, was ja ganze Städte sind, und zwar so mobile militärische Einrichtungen. Aber China holt trotzdem auf, das würde ich auch so sehen. Und es gibt ja noch das große Thema, solche Einrichtungen wie ein Flugzeugträger oder Raketensysteme funktionieren nur, wenn die Cybersecurity auch funktioniert. Und da sind die Kräfteverhältnisse nicht nur bei China auch gespaxen, sondern auch bei Russland und anderen Ländern. Das macht sicherlich dem Westen große Sorgen.
Aber nochmal die Frage der Militärdoktrin. Ist Ihnen da was bekannt? Gibt es da Veröffentlichungen der Chinesen? Sagen die, wir wollen die Amerikaner auch auf diesem Gebiet einholen? Oder ist da vielleicht eine andere Idee dahinter zu sagen, mit den Amerikanern gemeinsam das Niveau zu senken, um nicht so viel Geld dafür auszugeben?
Also eine solche Doktrin ist mir tatsächlich nicht bekannt. Es gibt sehr starke Ansprüche, vor allen Dingen im Südchinesischen Meer und um das konfliktreiche Thema Taiwan. Da werden wir sicherlich gleich nochmal darüber sprechen. Aber ansonsten ist aus chinesischer Sicht das eher eine Zusammenstellung verschiedener Aspekte, in denen man versucht, Einfluss auf globaler Ebene zu finden. Dazu gehört der Aufbau von Hard Power, also von militärischer Macht, aber vor allen Dingen auch sehr innovative neue Methoden, den Einfluss auf wirtschaftlicher Ebene global zu erweitern. Und dann gibt es noch das große Thema des Aufbaus von Soft Power, aber da steht es um China nicht besonders gut.
Wir wollen, Sie haben die Stichworte genannt, noch beim Militärischen bleiben und auch auf westliche Vorwürfe eingehen, die damit verbunden sind. Der Westen wirft China nämlich zunehmend aggressives Verhalten vor. Und da sind wir bei Taiwan, da sind wir beim Südchinesischen Meer. Da beansprucht zum Beispiel China bestimmte Inseln für sich. Es gibt Territorialkonflikte mit mehreren Nachbarstaaten. Ist China eine Gefahr für seine Nachbarstaaten und handelt China in der Tat aggressiv?
Ja. Ich würde schon sagen, dass sich die Nachbarstaaten da nicht ganz umsonst Sorgen machen. China beansprucht schon aus Sicherung der Seewege heraus große Teile des Südchinesischen Meers und eine Macht, die so schnell gewachsen ist wie die von China, das ist historisch auch nicht ungewöhnlich, setzt das dann auch in der Regel durch. Also es gibt da durchaus auch unterschiedliche Interpretationen, wann China etwas machen wird. Das betrifft aber vor allen Dingen die Frage nach Taiwan.
Dann lassen Sie uns gleich über Taiwan sprechen. Das ist ja ein ganz zentraler Punkt. Aus Sicht Pekings ist Taiwan Bestandteil des chinesischen Territoriums. Es gibt auch immer wieder, ich sag mal, kleinere militärische Attacken. Da werden Militärmanöver durchgeführt, da wird der Luftraum verletzt. Und aus westlicher Sicht sind das Anzeichen dafür, dass China versuchen könnte, Taiwan militärisch zu erobern, zu besetzen. Ist diese Gefahr real?
Es gibt eine Ansage von der chinesischen Seite und die heißt, zur 100-jährigen Feier der Gründung des Nationalstaates der Volksrepublik China bis 2049 also muss Taiwan wieder voll integriert sein in das chinesische Festland. Das ist die Ansage. Und jetzt gibt es verschiedene Interpretationen, die insbesondere aus dem US-amerikanischen Raum kommen, die meines Erachtens sehr interessant sind, nämlich die Frage, wann und wie das passieren wird. Dass es passieren wird, ist sehr wahrscheinlich, aber wann und wie? Also es gibt eine Schule, die sagt, der Machtwechsel von der einen imperialen Macht USA zu der zweiten nach China ist unabdingbar. Und ob das mit friedlichen Mitteln verläuft und in welcher Geschwindigkeit, hängt von der Weisheit der politischen Führung ab. Heißt für Taiwan, das wird passieren, aber es kann auch ganz ohne militärische oder sonstige Gewalt passieren. Die chinesische Regierung liebt natürlich eine solche Interpretation. Es gibt eine zweite Interpretation, die steht eher darauf, dass wir uns momentan in einer sogenannten Danger Zone, Gefahrenzone, befinden und dass eine Übernahme von Taiwan innerhalb der nächsten 10 Jahre stattfinden wird, aller Voraussicht nach. Warum? Weil China im Moment eigentlich schon wieder auf dem absteigenden Ast ist, große demografische Probleme hat, große interne Probleme hat, große Umweltprobleme hat und sie noch, solange sie Taiwan noch einnehmen können, militärisch und von den Kräfteverhältnissen her, das auch machen werden. Das sind die zwei konkurrierenden Interpretationen, wie das weitergeht. Ich kann leider nicht in die Glaskugel schauen. Es ist also insofern ein bisschen abzuwarten. Wir können nur hoffen, dass der erste Weg, wenn überhaupt, stattfindet.
Aber da ist ja auch ein großes Risiko für China damit verbunden. Also wenn man wirklich diesen militärischen Konflikt vom Zaun bricht, dann ist doch klar, wie die Amerikaner reagieren, dass es große weltpolitische Verwerfungen geben wird. Und derzeit ist es doch so, wenn ich das richtig sehe, dass man durchaus gegenseitig profitiert, also China und Taiwan, von guten Wirtschaftsbeziehungen zum Beispiel.
Auf jeden Fall. China ist momentan noch ganz stark abhängig von Taiwan. Um auf Ihre Frage einzugehen, sollte China wirklich sehr schnell einen Konflikt mit Taiwan in dieser Größenordnung suchen, dann könnte man davon ausgehen, dass wirklich das Schlimmste von allem eintritt, nämlich dass also auch der Westen militärisch eingreift und wir dann in eine maximale Eskalation hineingehen. Insofern kann man nur hoffen, dass die chinesische Regierung in diesem Fall vernünftig und abgewogen bleibt. Momentan ist das ein Grenzspiel, weil in China selbst durchaus auch nationalistische Kräfte unterwegs sind, die ein sehr viel dezidierteres Eingreifen fordern. Und das ist sicherlich auch nicht einfach für die aktuelle politische Führung, dem ein wenig entgegenzusetzen.
Andererseits ist es ja so, dass sich die Chinesen oder die chinesische Führung selbst darstellt als friedliebend, Vertreter eines Landes, das anders als zum Beispiel die Staaten des Westens nie Eroberungskriege geführt hätten. Also wie passt das dazu, wenn man dann doch diese militärische Komponente nicht ausschließt?
China hat keine konsistente Geschichte zu sagen, dass sie nur friedlich unterwegs gewesen sind in der Weltgeschichte. Also es sind in der chinesischen 4000-jährigen Geschichte immer wieder Momente, in denen das Land sehr starke territoriale Eroberungen vorgenommen hat und dann wieder kontrahiert ist im Anschluss. Und was in den Randgebieten, in den Randterritorien passierte, ist genau dasselbe wie in allen anderen Großmächten. Es war nicht besonders nett, also um es vorsichtig zu formulieren. Es war also verbunden mit sehr viel Brutalität, Ausbeutung und den üblichen Bereichen. Was allerdings nicht unterschieden werden muss zu den Großmachtsbestrebungen, die man in der Geschichte vorher hatte, in anderen Bereichen.
Lassen Sie uns über das Verhältnis China-USA sprechen. Das sind die beiden mit Abstand führenden Weltmächte, wobei die Amerikaner gerade an Einfluss einbüßen. Sie haben das ja eingangs beschrieben, mit Blick auf die Wirtschaftszahlen vor allem. China gewinnt hinzu. Wie groß ist die Gefahr, dass dieser Wettbewerb ausartet in eine, ich sag mal, eklatante Feindschaft bis hin zu möglichen militärischen Konflikten? Welche Instrumente braucht es aus Ihrer Sicht, um das zu verhindern?
Das Problem ist, dass die USA und China beide Anspruch auf Weltführung erheben. Und was man tatsächlich beobachten kann in den letzten Jahren, ist es natürlich auch für jemand, der wirtschaftlich unterwegs ist, so wie ich, sehr bedenklich, dass es fatale Gemeinsamkeiten gibt zwischen den beiden Ländern. Und dazu gehören, ich kann ein paar davon nennen, dazu gehören es vor allen Dingen die Neigung, dass man alles, was Handel und wirtschaftliche Kooperation betrifft, unter die Perspektive der nationalen Sicherheit gestellt wird. Früher war es ja so, dass globaler Handel als ein Moment des freien Austausches galt. Heute wird fast jede Kooperation als ein Angriff auf die nationale Sicherheit gesehen. Das verbindet beide Länder. Es verbindet auch beide Länder, dass sie sowohl in Fragen von Sicherheit als auch Militär momentan keine festen Kommunikationsmechanismen zu haben scheinen. Da besteht wahrscheinlich auf keiner der beiden Seiten politischer Wille. Und jetzt vielleicht das Schlimmste, weder die USA noch China haben eine große Neigung zur Selbstbegrenzung. Der Weg, der da rausführen kann, ist meines Erachtens eigentlich nur gegeben, wenn sogenannte Mittelmächte, also Mächte, die sich nicht einseitig auf die Seite von den USA oder China stellen und noch ein paar andere Kriterien erfüllen, wenn die versuchen, diesen Konflikt zu moderieren.
Welche Mittelmächte könnten das sein?
Ja, es ist erstaunlich, welche Mittelmächte da teilweise unterwegs sind. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein ganz kleiner Stecknadelkopf, großes Land, Singapur, verschafft es tatsächlich, sich mal auf die Seite der Amerikaner zu stellen, dann aber wieder auf die Seite der Chinesen zu stellen und so, also mit so viel Attraktivität auch aufzutreten, dass eigentlich weder China noch die Vereinigten Staaten ohne Singapur können. Und damit nehmen sie sehr viel Druck aus dem System raus. Andere Mittelmächte wären wahrscheinlich die Vereinigten Arabischen Staaten. Man kann darüber diskutieren, vielleicht die Türkei, aber Deutschland im Moment nicht.
Warum Deutschland nicht?
Deutschland wäre potenziell mehr als eine Mittelmacht, sogar eine Führungsmacht, also fast auf Augenhöhe von den USA und China, wenn es denn so etwas wie eine gemeinsame europäische außenpolitische Haltung gäbe. Gibt es aber nicht. Und es wird auch in der nächsten Zeit wahrscheinlich nicht geben. Also muss man dann immer schauen, wie stark ist denn eigentlich die Gestaltungsmacht von Deutschland im Bereich militärischer Interventionen. Auch wenn da jetzt viel passiert in letzter Zeit, das ist natürlich auch nochmal meilenweit von der chinesischen Seite entfernt, let alone von der amerikanischen Seite. Wie steht es um die wirtschaftliche Gestaltungsmacht Deutschlands? Auch da ist ein sehr starker Verlust zu verzeichnen in den letzten 20 Jahren. Als sogenannte attraktiver Softpower ist Deutschland noch unterwegs. Das schon, aber das alleine reicht nicht mehr, um einen Konflikt zwischen den beiden Großmächten zu intervenieren. Und es kommt noch hinzu, dass Deutschland eigentlich in eine Falle hineingetreten ist, die vielleicht langfristig nicht besonders klug ist, wenn auch verständlich. Sie stellt sich allzu einseitig auf die Seite des alten alliierten Freundes USA und ist dann in der großen Unsicherheit, wie sie eigentlich mit dem Land China umgehen sollen. Vor allen Dingen, wie die Wirtschaft mit dem Land China umgehen sollen, weil unser wirtschaftliches Reichtum wird wesentlich auch in China generiert.
Ja, da möchte ich gleich noch anschließen. China ist ja seit Jahren Deutschlands wichtigster Handelspartner. Für viele deutsche Unternehmen ist der chinesische Markt unverzichtbar. Und Sie haben es gerade beschrieben, man hat mitunter den Eindruck, dass die deutsche China-Politik sich eher an der US-amerikanischen orientiert. Vertritt man da eigene Interessen zu wenig? Wie würden Sie überhaupt die Zielrichtung der gegenwärtigen deutschen China-Politik beschreiben?
Orientierungslos. Also in Deutschland werden momentan sehr viele Strategiepapiere von der Bundesregierung oder einzelnen Ministerien veröffentlicht, ob das jetzt die China-Strategie ist oder eine Afrika-Strategie. Aber wirklich erkennen kann man daraus nicht, wie man in Zukunft mit dem Land umgehen will. Ich persönlich bin der Meinung, dass Deutschland sich in der Hinsicht versuchen sollte, etwas stärker zu neutralisieren in diesen ganzen Konflikten und zugleich auch nicht in die Situation gerät, einer Vorgabe, die von den Vereinigten Staaten kommt, einfach allzu treu umzusetzen. Aber man kann und man soll und man muss mit China auch klare Worte sprechen. Und das kann die chinesische Regierung auch gut ab. Man darf sie nur nicht einfach sozusagen als Feind adressieren.
Eine zentrale Frage, die zu dieser Debatte auch dazu gehört, ist die der Menschenrechte. Das ist ja aus westlicher Sicht ein ganz entscheidender Punkt. Da gibt es viele Vorwürfe China gegenüber, Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit, fehlender Parteienpluralismus bis hin zu Straflagern für andersdenkende, massenhafte Vollstreckung der Todesstrafe und so weiter. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob der Westen China unter diesen Umständen überhaupt als gleichberechtigten Partner akzeptieren kann.
Also eine Frage, ob man das will, oder eine andere, ob man das ein Stück weit muss. Es ist ja einfach eine Frage der Realität oder des Faktums, dass China groß und mächtig geworden ist und auch als Wirtschaftsstandort für Deutschland unverzichtbar geworden ist. Das heißt aber nicht, dass man in irgendeiner Form seine Werte zur Seite stellen muss und sagt, ich interessiere mich nicht für Menschenrechte in China. Meines Wissens hat die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel auf ihren Reisen jedes Mal dieses Thema angesprochen. Und dann ist das passiert, was eben passiert, wenn eine Großmacht etwas zu hören bekommt. Sie lächeln dann ein bisschen und sagen, ja, wir bleiben im Dialog. Und dann ist nicht viel passiert. Das ist ein Dilemma, in dem wir hier stehen. Das kann ich leider auch nicht so ohne weiteres lösen.
Sie sind ja nun in vielen konkreten Wirtschaftsfragen unterwegs, mit eigenen Unternehmen, mit solchen Unternehmen, denen Sie beratend zur Seite stehen. Wie schätzen Sie das ein? Ist das China-Geschäft für deutsche Unternehmen noch wirklich ein Zukunftsmodell?
Ich würde unterscheiden zwischen Großkonzernen und mittelständischen Betrieben. Also für Großkonzerne würde ich sagen, die kommen an China einfach nicht vorbei. Oder wie man so schön sagt, das größte Risiko mit China ist, besteht darin, nicht in China zu sein. Dazu sind die Märkte einfach zu bedeutsam. Und diese Unternehmen, diese Großkonzerne, die haben alle dasselbe Problem, dass sie in den Strudel zwischen dem Großkonflikt zwischen den USA und China geraten und müssen jetzt dort irgendwelche Lösungen finden. Mittelstandsunternehmen sind noch viel, viel schwerer. Die fühlen sich mehr oder weniger alleine gelassen von der Politik auch. Da kommen dann irgendwelche politischen Vorgaben, sowohl auch von der deutschen, aber vor allen Dingen auch von der chinesischen Seite. Sehr viel stärkere Kontrollen in den Betrieben. Es gibt immer weniger liberales Lebensklima, also dass es auch immer schwerer wird, überhaupt Expats nach China zu schicken. Und es hat sich da eher in die schlechtere Seite entwickelt, obgleich zugleich China all die Dinge gemacht hat, die man von China immer gefordert hat, nämlich, dass man ohne Unternehmensbeteiligung, also ohne Joint Venture in China tätig sein kann, bis heute überhaupt kein Problem mehr. Man bekommt ein Visum, und also sehr viel leichter, genau genommen, man braucht gar keins mehr, wenn man nicht länger als 2 Wochen bleibt, wohingegen chinesische Unternehmer fast keine Möglichkeit haben, ein Visum für Deutschland zu bekommen. Also es ist ein schwieriges Thema für deutsche Unternehmen. Sie können nicht ganz ohne China, aber es ist auch unattraktiv geworden.
Hinzu kommt ja noch, dass die Politik wesentliche Einschnitte vorgibt. Ich denke da zum Beispiel an die Strafzölle, die die Europäische Union verhängt hat auf chinesische Elektroautos bis hin zu 37%. Wie gerechtfertigt sind aus Ihrer Sicht diese Zölle?
Zunächst einmal habe ich persönlich den Eindruck, dass Zölle immer eine schlechte Antwort sind auf die Verschiebung von Wettbewerbsfähigkeiten. Man darf ja nicht vergessen, wie ist das in China gelaufen? Die Subventionierungen chinesischer Unternehmen, die wir immer sozusagen als Vorwurf bringen, hat ja so nicht stattgefunden. Was für subventioniert wurde, war der Konsument. Der Konsument wurde aufgefordert, mehr in Elektromobilität zu investieren. Und mit diesen Subventionen hätte er eigentlich auch Elektrofahrzeuge von VW oder Mercedes oder BMW kaufen können. Bloß die gab es nicht in China, weil sie noch nicht gebaut wurden. Das ist auch jetzt so. Mit anderen Worten, wenn man auch eine politische Entscheidung schon trifft und sagt, wir wollen insgesamt den Klimawandel aufhalten und auf saubere Technologien umschalten, und sie kommen dann tatsächlich, dann kann man schlecht sagen, aber hier muss man einen Zoll einsetzen, weil die kommen nicht von uns, die kommen von woanders. Das ist das, was momentan eigentlich passiert, wenn die EU sagt, wir haben den Wettbewerb mal ein wenig verschlafen. Also lassen wir sie lieber gar nicht erst rein. Es kommt noch ein Aspekt hinzu. Mir ist übrigens kein einziges Land bekannt, keine Großmacht bekannt, die ihre Strategien wirklich verändert hätte, weil ein anderes Wirtschaftsraum irgendwelche Zollbedingungen aufgesetzt hat. Also weder die USA fällt mir ein Beispiel ein, noch bei China fällt mir ein Beispiel ein. Insofern glaube ich, dass die Zölle eigentlich nur allen Seiten wehtun, aber nicht viel Veränderung bringen werden.
Sie haben das beschrieben, dass das Subventionen sind durch die Chinesen, die Konsumenten betreffen. Das Gleiche ist ja in Deutschland auch passiert. Es gab ja auch Prämien, um Elektroautos zu kaufen, und es gibt das ja auch noch in abgespeckter Form. Die Amerikaner subventionieren ja auch ihre Wirtschaft, gerade was neue Technologien angeht. Also machen die Chinesen da im Grunde nur das, was andere auch tun?
Ja und nein. Also ja, sie machen das in einer ähnlichen Art und Weise, vielleicht etwas effizienter als viele europäische Länder. Aber es ist auch eine besondere Form von Industriepolitik, die in China stattfindet, mit der man sich auch tatsächlich auseinandersetzen sollte. Also diese enge Verzweigung zwischen staatlichen Vorgaben, der Finanzierung durch staatliche Banken, dann die großen Staatsunternehmen und dann der tatsächliche Privatsektor. Diese enge Verknüpfung ist für ausländische Unternehmen, außer sie heißen eben BASF oder Mercedes, sehr schwer zu durchsteigen, geschweige denn zu knacken. Und dadurch entstehen tatsächlich Wirtschaftskräfte in China, bei denen wir in der Vergangenheit nicht mithalten konnten. Wir haben auch noch keine sinnvolle und schlagkräftige Antwort auf die chinesische Industriepolitik gefunden. Das wird, glaube ich zumindest, aber eine große Herausforderung der Europäischen Union sein in der nächsten Zeit. Und auch da gilt wieder, das werden Einzelländer wahrscheinlich nicht schaffen. Da muss es europäische Lösungen für geben.
Herr Bonschab, lassen Sie uns zum Schluss nochmal aufs Weltgeschehen schauen. China nimmt ja auch mehr und mehr erkennbar Einfluss auf die internationale Politik, versucht sich zum Beispiel als Vermittler in zentralen Konflikten. Da gab es erst kürzlich ein Treffen der verfeindeten Palästinenser-Fraktionen von Hamas bis Fatah. Vorher wurde vermittelt zwischen Iran und Saudi-Arabien. China gilt auch als möglicher Vermittler zwischen Russland und der Ukraine. Was ist Peking hier zuzutrauen?
Ich persönlich würde nicht zu viel erwarten, weil China alleine nicht attraktiv genug ist, also auch für die Ukraine nicht. Und auch Russland wird sich nicht nur auf China verlassen können. Also wenn etwas machbar ist, China wird wahrscheinlich immer eine Rolle spielen bei den globalen Konflikten, auch bei der Lösung der globalen Konflikte. Aber sie werden das nur machen können in Kombination und mit Unterstützung der Mittelmächte, über die wir vorhin gesprochen haben, die dann auch ebenfalls dahinter stehen.
Aber nochmal zum Verhältnis China-Russland. Der Vorwurf des Westens ist ja, China sei da nicht neutral, sondern stünde an der Seite Russlands. Wie würden Sie das Verhältnis Russland-China zurzeit beschreiben?
Es gibt viele Gründe, warum China und Russland sich zu wichtigen Allianzpartnern entwickelt haben. Russland ist ein wichtiger Partner in den BRICS. Russland hat viele natürliche Ressourcen, die für China wichtig sind. Es gibt übrigens auch eine lange Grenze und die gibt es insofern auch einen Bedarf, da nicht in Konflikte einzusteigen. Aber das macht Russland und China noch nicht zu Verbündeten. Also sie sind verbunden, aber nicht verbündet. Wenn man sich das genau anschaut, der zentrale Markt für China ist Europa, nicht Russland. Und das Bruttoinlandsprodukt von China ist meines Wissens 11-mal größer als das von Russland. Man darf nicht vergessen, dass China sehr stark darauf achten wird, auch in Zukunft, dass ihnen Europa nicht verloren geht. Schon um einen Schutz der eigenen Wirtschaft herzustellen und der eigenen Wirtschaftsentwicklung. Also Russland ist ein wichtiger Partner für China, aber zugleich auch ein Dorn im Auge, weil ich glaube nicht, dass der Überfall von Russland auf die Ukraine wirklich das Blessing der chinesischen Regierung gefunden hat damals. Es war eher etwas, worüber sie sich geärgert haben.
Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Herr Bonschab.
Ich danke Ihnen, Herr Ringel.
Das war Thomas Bonschab, Unternehmer, Wirtschaftsberater und Blogger mit 20 Jahren Erfahrung im China-Geschäft. Er war Gast im Telepolis-Podcast. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.